Welcome to Game Talk. We talk games. Independent, authentic, and with passion. Here is your host, Joey.
Herzlich willkommen im Game Talk. Es ist der geistige Nachfolger zum 91. Game Talk. Wieso, sage ich gleich. Zuvor darf ich aber wieder die gleichen Gäste hier in der Sendung vorstellen. Das sind zum einen der Dodo, hallo.
Hallo, hallo.
Und der Stefan.
Hallo, Gude.
Ja, wieso auch der geistige Nachfolger? Wir haben uns im 91. Game Talk das Thema Kontroverse um Electronic Arts vorgenommen. Ja, wie es halt kommen musste, sind wir da am einen oder anderen Punkt ein bisschen abgeschweift, haben aber noch ganz interessante Nebendiskussionen aufgemacht.
Ja, die ein oder andere, die wir dann abbrechen mussten, der Zeit geschuldet. Aber deswegen haben wir gesagt, wir machen das einfach nochmal in einem eigenen Thema, weil das natürlich auch ganz spannend klingt. Und eins dieser zwei, drei Themen, die wir da angerissen haben und dann gesagt haben, da wollen wir nochmal ausführlicher drüber reden, ist die Preispolitik im Videospielmarkt heutzutage.
Da hat sich in den letzten Jahren ja ziemlich was gewandelt. Höchste Zeit also, hier im Game Talk einen Blick da drauf zu werfen und mal das aktuelle Szenario der Industrie hier mal auszulegen. Ich denke, früher ist ein gutes Stichwort, um hier gleich einzusteigen, um mal eine Baseline zu setzen. Wie war das denn früher in der guten alten Zeit?
Also mich hat die Frage ein bisschen auf dem falschen Fuß erwischt, weil ich noch weiß, dass ich mir, wenn ich so an früher denke, also wir reden jetzt hier von, lass mich kurz hochrechnen, 1996, 1997, wo ich so angefangen habe, mal Videospiele mir zu wünschen, nicht mal zu kaufen. Da gab es zum Geburtstag und zu Weihnachten ein Videospiel. Neue Spiele lagen so um die 100 D-Mark, weiß ich nicht, rund 50 Euro. Ältere Spiele dann auch mal für 50 oder sogar für 30 D-Mark, also entsprechend halt 25 Euro oder 15 Euro für einen PlayStation 1 Spiel oder PC-Spiel, so die Ära müsste das gewesen sein.
Also meine Secret of Mana Box mit Lösungsbuch hat 130 Mark gekostet.
Krass, ja, da wurden die Spiele doch schon deutlich günstiger. Ich habe mir auch überlegt, was hast du früher ausgegeben? Klar, ganz früher, da ist die Wahrnehmung einfach verzerrt. Wenn man nur zwei Spiele pro Jahr bekommt, weil man sie sich nicht mal kaufen kann, dann sind die gedanklich unfassbar teuer. Ich habe hier irgendwo im Regal eine Box mit einem Conker's Bad Fur Day drin und da ist noch ein Preiskleber drauf mit irgendwie 120 Schweizer Franken. Und wenn man das Internet fragt, was das in D-Mark war, dann sind wir bei über 200 D-Mark.
Das kommt mir halt für ein N64-Spiel sehr teuer vor.
Aber die waren früher wirklich sauteuer.
Da muss man sich, glaube ich, noch die nächste Frage stellen, und zwar, wo haben wir es gekauft? Ich erinnere mich da vor allem an Einkaufszentren und einen Game-Shop, den wir so in der Stadt hatten. Wahrscheinlich, dadurch, dass wir das Internet nicht hatten und es keine Buchpreisbindung für Videospiele gab, konnten die da draufschreiben, was sie wollten, kann das sein?
Also eine Videospielpreisbindung.
Naja, sowas gab's ja nicht. Nintendo hat ja vielleicht gesagt, das ist der unverbindliche Kaufpreis, aber ob dann der Expert oder der Mediamarkt oder so nochmal 30 D-Mark draufschlägt, das ist ja am Ende ihm überlassen. Die Leute kaufen es ja, weil sie halt in ihrem kleinen Kosmos keine Alternative haben.
Ja,
bei uns im Dorf
zumindest
damals.
Das weiß ich halt nicht mehr. Keine Ahnung.
Also spezifische Game-Shops waren damals echt voll die krasse Seltenheit. Ich weiß noch, das war zu Zeiten, da gab es sowas wie den Saturn, glaube ich, noch gar nicht. Da haben wir das im Karstadt gekauft, in der Spielwarenabteilung.
Ja, sowas bei uns auch in der Ecke.
Ja. Aber Fakt ist, und wir wollen jetzt hier nicht einfach nur Meinungen verbreiten. Nein, wir haben schon noch die einen oder anderen Zahlen recherchiert, um unserem Bildungsauftrag hier noch ein bisschen nachzukommen. Seit 2005 ist der durchschnittliche Preis eines Videospiels immer ca. 25 Euro.
Ja, durchschnittlich jetzt so insgesamt. Aber ich weiß halt noch, als der Euro eingeführt wurde, dass ich da überrascht gewesen bin, dass gerade Videospiele eine 1:1-Umrechnung hatten. Da haben 120 Mark, hat ein PlayStation 2-Spiel gekostet und dann waren es 60 Euro. Und da war ich sehr überrascht davon, weil ich gerade da dachte, das wird bestimmt teuer.
Ja, diese Währungsumstellung hat gerade die Gastronomie zum Beispiel verwendet, um aus 10 D-Mark auch gerne mal 8 Euro dann zu machen oder solche Späße.
Aber 25 Euro im Durchschnitt, das kommt mir irgendwie so unfassbar wenig vor.
Ja, jetzt hat ein Schlauer hier ausgerechnet, dass ja dann für jedes 60-Euro-Spiel zwei 5-Euro-Spiele verkauft werden müssen. Jetzt kommt es halt drauf an, was rechnet man da alles für Spiele rein. Wenn man da Mobile Games reinnimmt, die sowieso nie mehr als 4 Euro kosten, ja, dann hat man das halt ziemlich schnell.
Genau, 2005 fängt diese Statistik hier an. Wie es davor aussieht, weiß ich natürlich nicht, aber wenn wir 2005 überlegen, da gab es halt auch schon rudimentäre Handyspiele. Ich weiß nicht, ob iPhone und Android da schon eine Hausnummer waren, aber auch auf dem Nokia hat man schon für 3-4 Euro damals Spiele runterladen können. Und wenn es aus einer MTV-Währung war.
Smartphones, so wie wir sie heute kennen, gibt es seit 2007 mit der Einführung des iPhones. Das ist halt einfach so.
Ja.
Ja. Dann können wir definitiv davon ausgehen, dass 2005 eher so die Sachen waren, lad dir den witzigen Frosch als Klingelton runter und hier kriegst du auch noch ein Spiel dazu.
Ich habe mir da mal ein RPG runtergeladen auf mein Ericsson-Handy und das hatte, glaube ich, 2 Quests drauf, war so im RPG-Maker-Look und es war so schlecht und es war irgendwie ziemlich teuer.
Ein paar Spiele hatte ich halt auch schon mal runtergeladen, dann irgendwie für ein paar Euro, aber da war halt auch nie was groß dabei. Also es war halt wirklich schlechter als auf dem Gameboy.
Ja, ja.
Aber um dabei zu bleiben, die hatten halt damals dann schon so einen Preis von 5 Euro. Und es gab auch damals definitiv schon die sogenannte Shovelware, also Spiele, die wirklich gezielt einfach nur schnell rausgepustet werden, um quasi mit der Schaufel auf den Markt geworfen zu werden, damit sie irgendjemand denn für 10 Euro wohl kaufen möge.
Ja.
Ganz prominent in unserem Karstadt die Softwarepyramide. Ich glaube, die gibt es sogar heute noch.
Ja, ja, das ist ja mittlerweile so. Ja, doch, das ist, entweder ist es ein eigener Brand. Ich habe irgendwas gesehen, es gibt Softwarepyramiden-Ladestationen oder so. Das heißt Softwarepyramide. Nein, geil. Ohne Scheiß, guck nach. Also es ist irgendwie eine eigene Marke geworden für Gaming-Zubehör, die nicht so teuer ist. Total merkwürdig.
Abgefahren.
Okay.
Oder Green Pepper Games, die hatten so ein furchtbar schäbiges grünes Cover immer. Da war dann auch irgendwie ein Spiel drauf, was dann nur noch 10 Euro kosten durfte.
Übrigens, natürlich haben wir hier nicht immer alles einfach uns aus den Fingern gezogen oder erfunden. Zu vielen Zahlen haben wir noch die passenden Statistiken, wo wir das Zeug rausgezogen haben. Das hier soll die Empfehlung sein. Guck doch in die Shownotes, die findest du direkt bei dir im Podcatcher, also in der Beschreibung zu diesem Podcast in deiner Podcast-App. Oder auch im Web gametalk.fm/Preispolitik.
Da findest du eben nicht nur diese Übersicht, diese Statistik, der wir entnommen haben, dass wir Spiele immer so für einen Durchschnitt von 25 Euro gehabt haben in den vergangenen 10, 15 Jahren, sondern eben auch eine Auflistung, was eigentlich der Hersteller am Spiel verdient noch. Da sind wir nämlich dabei, was hat eigentlich Retail-Distribution früher gekostet? Also wenn ich jetzt ein Spiel fertig hatte und wollte das in den Markt bringen, weil Internet gab es noch nicht, erinnern wir uns.
Du meinst ein Spiel fertig programmiert, also hergestellt, ne?
Genau, das Spiel ist fertig, meine 3 Kumpels und ich haben das Spiel fertig gemacht. Wir wollen es jetzt eigentlich ganz gerne doch auf eine CD pressen lassen und in den Marktkauf und den Mediamarkt und was weiß ich überall hinstellen, deutschlandweit. Und was machen wir denn dann eigentlich? Als erstes suchen wir uns da nämlich einen Publisher. Der übernimmt eigentlich genau das für uns.
Die Aufschlüsselung, wie wir sie jetzt hier haben, glaube ich, macht Sinn, weil man sich es gut vorstellen kann. Wir haben den Verkaufspreis, wir nehmen hier 60 Dollar oder 60 Euro und können jetzt gucken, ja, wie viel davon geht denn wohin? Wir fangen an mit der Retailer-Marge, also den Teil, den der Verkäufer das Geschäft dann für sich nimmt. Das sind mit 15 Euro, also ein Viertel, recht viel. Viel für eine Marge, also 25% ist eigentlich ganz okay. Da gibt es also viele andere Branchen, die würden da nur träumen von solchen Margen. Gerade im Elektronikbereich.
Das heißt, mit meinen 3 Kumpels, wo ich das Spiel entwickelt habe, wo wir hier rumsitzen und hoffen, dass wir jetzt reich werden mit unserem tollen neuen Spiel, sind schon mal die ersten 15 Euro, das erste Viertel ist schon mal weg, da steckt sich der Mediamarkt nämlich ein.
Dann ein Punkt, den man so wahrscheinlich nicht kennen würde, das sind Rückgaben unverkauften Inventars. Also man kann gewisse Stückzahlen dann zurückgeben und das wird im Schnitt hier mit 7 Euro bemessen.
Naja, das kann man sich ja ganz einfach vorstellen, wenn jetzt der Mediamarkt sagt, ja geil Dodo, euer Spiel ist super, das verkaufen wir 1 Million Mal und verkauft es aber nur 100.000 Mal, dann will er den Scheiß natürlich auch wieder zurückgeben.
Frage ist dann halt immer wieder, wie ist der Deal, was kann man überhaupt zurückgehen und so weiter, aber das würde hier zu weit führen. Entsprechend gehen wir mal einen Schritt weiter und das ist eine Plattformgebühr. Die Plattformhersteller wollen natürlich auch ein bisschen was sehen, meistens zumindest, die ist hier auch mit 7 Euro bemessen.
Du meinst jetzt Sony oder Microsoft?
Ja, ja, hier blicken wir natürlich auf eine Konsole.
Bei dieser Plattformgebühr ist es ja wichtig zu wissen, dass Sony und Microsoft haben prozentuale Werte von dem, was der Gesamtverkaufspreis ist. Davon bekommen die was ab. Aber Nintendo Also ich weiß die Werte nicht, aber es sind feste Geldwerte. Also als Beispiel von diesen 60 Euro sagt Nintendo, wir wollen aber 15. Das bedeutet halt gleichzeitig, dass das Spiel niemals günstiger als einen bestimmten Wert werden kann und deswegen, weil Nintendo-Spiele ja den Ruf haben, nie so günstig zu werden.
Jetzt wissen wir auch, warum.
Ich habe mich nämlich immer gefragt, warum ist das so? Und ich habe mit jemandem gesprochen oder es hat mir jemand erklärt, der mal ein Spiel für eine Nintendo-Konsole entwickelt hat. Und der hat mir das mal erklärt. Dieses Konzept, einen festen Geldwert zu nehmen, ist aber sehr alt.
Typisch Nintendo.
Genau, und Nintendo hat das damals schon eingeführt, weil die Cartridges halt extra hergestellt werden mussten und die hatten halt irgendeinen Wert. Und bei Sony war es ja so, ja, du presst das Ding auf eine verdammte CD gebrannt, die wird noch ein bisschen schwarz angemalt und fertig ist die Laube. Also die hatten halt den Luxus, da eine größere Marge zu nehmen und dann natürlich auch nach unten weiterrudern zu können. Also sagen zu können, ja gut, wenn du jetzt hier auf den 100.000 sitzen bleibst, lieber Mediamarkt, dann verkauf sie halt für 15 D-Mark. Hauptsache, sie sind raus. Hauptsache, wir müssen nicht die Rücknahme managen. Dann haben wir halt weniger Gewinn dadurch. Aber das ist uns ja in dem Moment egal, weil hier geht's um Prozente. Nintendo kann das nicht machen. Deswegen stehen heute noch irgendwelche Pokémon-Spiele für 50 Euro bei Mediamarkt.
Ja, ja, es ist ja tatsächlich so.
Und das ist der Grund. Beim Game Talk gelernt, liebe Hörer.
Ein weiterer Kostenpunkt, gerade wieder typisch für den Retail-Markt, ist die Distribution. Die ist hier bemessen mit 4 Euro, also ein Fünfzehntel.
Ja klar, musst halt einen Laster haben, der die Palette, die von irgendwem erstmal gepackt werden muss, aus dem Presswerk holt, zum Mediamarkt hinfährt, da auspackt, da wahrscheinlich am besten noch auf irgendein Werbedisplay verlädt. Das ist alles Distributionskosten, ja.
Und wer jetzt mitgerechnet hat, der wird wissen, es bleiben noch etwa 27 Euro, also 45%. Die gehen dann mal an den Publisher.
Genau, da brauche ich mir nämlich jetzt noch nicht die Finger zu reiben mit meinem tollen Spiel. Da muss ich erstmal einen Deal machen, weil ich selber kann ja gar nicht in den Mediamarkt und ich selber habe auch keine Ahnung, welcher Distributor der günstigste ist. Das macht halt alles mein Publisher. Und wie viel mir und meinem Team der Publisher von diesen 27 Euro jetzt noch abgibt, das ist halt Verhandlungssache und darüber liegt dann der große Schleier der NDAs am Ende. Also da darf weder der Entwickler noch der Mitarbeiter dann irgendwie drüber reden, wie viele Euros er noch aus sowas rauskriegt, aber der Publisher macht das ja auch nicht aus Gutmenschlichkeit. Man braucht da nicht damit zu rechnen, dass Dodo und seine drei Freunde in Mamas Keller da das Spiel entwickeln und reich damit werden, denn wie viel wir dann von den 27 Euro noch sehen, was wir noch durch 4 Leute teilen müssen, da wird es dann wahrscheinlich gering.
Es gibt da meistens so 2 Modelle, die vereinbart werden mit den Entwicklern. Aber vorab sei noch gesagt, ein wichtiger Kostenpunkt, der auch ins Budget des Publishers reinfließt, ist das Marketing. Das heißt, von diesen 27 Euro ist auch noch ein rechter Block, ich weiß nicht wie viel, ich weiß nur, es soll recht viel sein, ins Marketing geflossen.
Irgendwer soll ja auch davon hören, dass ich ein Spiel gemacht habe und dann hätte ich gerne noch eine Frontpage auf der GameStar und dann bleibt noch weniger für mich am Ende über.
Und dann, wenn du willst, dass der Ninja Apex streamt, kostet das halt 1 Million.
Ja, gut, okay.
Also das war jetzt keine Fantasiezahl, das hat 1 Million gekostet.
Das habe ich auch gehört, das ist schon ganz schön krass. Und das, obwohl Ninja doch eigentlich schon total zusammengebrochen ist, dachte ich, sind dem nicht die ganzen User irgendwie weggerannt wegen irgendeiner Aktion? Ich bin da nicht weit genug drin, aber...
Ich kenne den noch aus seiner Halo-Zeit, als der noch mausarm war und aus allen E-Sport-Teams rausgeflogen ist.
Ich bin gerade echt froh, dass ich keine Ahnung habe, wer das ist, und es ist mir auch scheißegal.
Genau, denn ich habe ja versprochen, ich erkläre noch kurz diese 2 Modelle, die es üblicherweise gibt, die man üblicherweise so mit dem Publisher vereinbart als Entwickler. Also Dodo und Friends gehen dann zum Publisher als Entwickler und der sagt dann, okay, es gibt 2 Modelle, lieber Dodo and Friends. Entweder wir zahlen euch einfach mal die Kosten, also wir zahlen euch quasi die Entwicklung. So bei jeder Entwicklungsstufe, bei jedem Milestone bekommt ihr wieder was.
Das ist einfach eine Form von Projektmanagement und Projektkontrolle am Ende auch.
Und am Schluss, wenn die Sache fertig ist, können wir noch vereinbaren, dass ihr für so und so viel Sales immer mal wieder eine prozentuale Beteiligung bekommt. So pro Stück so viel, ich weiß nicht, Promille oder irgend so.
Mir fällt hier gerade noch was anderes ein. War eine Urheberrechtsvorlesung. Da hat nämlich der Dozent gemeint, er hat irgendwie mal Sunflower Games vertreten. Das Studio, was zu diesem Zeitpunkt gerade ein Anno gemacht hat. Und er hat gemeint, die kriegen irgendwie eine Bonuszahlung, wenn das Spiel in... Ich denke mir jetzt was aus, 5 oder 10 Fachmagazinen eine Wertung von 80% oder besser bekommt.
Ja, ja, heute gibt's das immer noch. Heute sind's nicht mehr die Fachmagazine. Heute werden solche Deals an einen Metacritic-Schnitt gebunden.
Genau, also entweder ich kriege am Ende ein bisschen was von den Prozenten ab, kann mich dran freuen, wenn mein Spiel sich 1 Million Mal verkauft, oder ich denke am Ende des Tages, na, vielleicht ist mein Spiel doch nicht so geil, ich gehe mal hier einen fixen Deal ein, einen Fixpreis-Deal und sage, okay, überweist mir mal 10.000 Euro und dafür könnt ihr mit dem Spiel machen, was ihr wollt, mehr wird da für mich wahrscheinlich sowieso auch bei einem prozentualen Verkauf nicht rauskommen. Und witziger Fakt, mit sowas kann man ganz schön auf die Schnauze fallen, das hat nämlich HR Giga damals für sein Alien-Design gemacht und meinte, pff, der Film, das soll der Erfolg werden. Ja, und heute steckt sich Fox halt 100% von der Lizenz in die Tasche.
Nee, ich glaube, er hat irgendwann nochmal geklagt und hat auch nochmal ein bisschen was dazu zurückgekommen, aber...
Wie auch immer, was Dodo damit sagen will, das ist eigentlich die simple Auftragsarbeit und da muss man natürlich für sich selber gucken, dass man im Budget bleibt. Also wenn ich halt 10.000 Euro bekomme und noch ein bisschen was liegen bleiben soll, dann muss ich effizient und günstig genug produzieren, dass das dann klappt. Ist halt für mich selber schwieriger, als wenn ich einfach einen Publisher habe, der meine Entwicklung zahlt und ich dann zusätzlich noch an den Sales partizipiere. Also ich halte das zweite Modell, wenn es auch simpler klingt, für das anspruchsvollere.
Ja, total. Da wird auch das ein oder andere Studio mit Sicherheit schon dran zerbrochen sein, weil die ganzen Überstunden, die du machst und wenn das Spiel dann nicht nach Plan fertig wird, gerade in einem kleinen Team, das keinen guten Projektmanager hat, dann hängst du da halt dran. Dann ist es deine Freizeit.
So, jetzt haben wir zurückgeguckt auf das Früher. Wie viel haben die Spiele so gekostet? Wie hat das ausgesehen oder sieht es heute noch aus? Mit der Retail-Distribution, jetzt sind wir ein bisschen mehr im Heute. Ja, Retail gibt es noch, aber wir entfernen uns davon weg. Sammler werden sich mit Händen und Füßen wahrscheinlich dagegen wehren, aber wir wissen es, es ist eine Entwicklung, die wir wahrscheinlich nicht aufhalten können.
Naja, ja. Es wird halt mehr werden, aber ich habe letztens irgendwie Japan-Verkaufscharts 2018 gesehen, war Monster Hunter World auf Platz 1 mit, ich rund das jetzt mal auf, 3 Millionen verkauften Einheiten. Davon war ungefähr 1 Million digital. Es wird dahin gehen, aber ich glaube, die nächste Konsolengeneration, die jetzt nach der PlayStation 4 und Xbox kommen wird, wird bestimmt noch ein Laufwerk haben und die PS5 wird dann hoffentlich 100% abwärtskompatibel zur PS4. Also quasi, weil die PS4 Pro ist es ja quasi auch schon. Zusätzlich dazu merkt man es jetzt auch an den Schallplatten, die wieder, der Schallplatten-Segment im Saturn hier ist fast so groß wie wieder die CDs. Also ich bin ja der Meinung, es gibt ja dieses Verlangen, etwas physisches, materielles irgendwie zu haben, ist ja schon da. Und ich könnte mir vorstellen, dass es mindestens auf die 50-50 Aufteilung kommt, dass dann halt 50 digital und auch 50 Retail, das wird es auf jeden Fall werden.
Ich möchte dir da mit deinem eigenen Argument widersprechen, denn das sieht man ganz klar, aber das ist ein Liebhaberding. Leute sind gewollt, mehr Geld zu bezahlen für eine Platte, weil sie auch was in der Hand haben, weil sie ein schönes großes Cover haben, die macht sich vielleicht auch in einem Regal geil. Und da sehe ich auch eine Special Sonder Collectors Edition von einem Videospiel. Aber alles andere läuft heute über Spotify bei der Musik und über einen Game Pass bei Videospielen, spätestens ab der nächsten Generation, auch wenn ich mir das als selber Sammler nicht eingestehen möchte. Aber ja. Da stimme
ja,
ich.
Ja, aber es wird ja nicht verschwinden.
Nee,
weil,
verschwinden
wird's
nicht.
Wie oft hat man gesagt, Schallplatten werden verschwinden? Worauf ich hinaus will, ist, ja, es wird wahrscheinlich auch passieren, dass es 70-30, also 70% digital und vielleicht 30 nur noch Retail und dass vielleicht das zu so einem On-Demand wird, ja, dass dann wahrscheinlich wieder, ja, du willst es physisch haben, dann musst du halt tatsächlich vorbestellen, dass die Auflagen auch viel kleiner werden. Das wird wahrscheinlich alles so passieren, aber ich glaube einfach nicht, dass es das gar nicht mehr geben wird. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen, zumindest nicht in den nächsten 5 bis 10 Jahren.
Ja, spätestens, wenn dein Disklaufwerk weg ist, was wahrscheinlich mit dem ersten Refresh der nächsten Konsolengeneration etwa passieren wird, dann wird's halt schwierig. Wo steckst du da die Disk noch rein?
Ja, aber bei der PS4 haben schon alle gesagt, wird die überhaupt noch ein Laufwerk haben.
Ja, aber jetzt denk mal an einen PC. Also wann hast du das letzte Mal eine PC-CD eingeworfen und nicht einfach den Steam-Key, der in der gleichen Schachtel ist, eingetippt und das Ding runtergeladen? Also sowas sehe ich natürlich auch für Collectors Editions. Key rein und Goodies rein, fertig.
Wahrscheinlich wird es dann Retail nur noch Collectors Editions geben. Worauf ich hinaus will, ist, dass das vermutlich einfach nicht verschwinden wird. Ich weiß doch, dass digital mehr wird.
Also diese Rechnung haben natürlich auch schon andere angestellt. Die European Digital Industry Observer, iDate, DigiWorld, was für ein Name, schätzt 93% digital bis zum Jahr 2021.
Das glaube ich halt mal überhaupt nicht. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. 93%, das glaube ich nicht.
Das könnte ein bisschen schnell sein, aber da ist natürlich auch reingerechnet, dass DLCs digitale Ware sind und da liegt das große Geld im Moment. Aber da kommen wir später drauf.
Handyspiele etc. kannst du dir halt auch nicht Retail kaufen.
Ja, geil. Das ist ja aber auch wieder Schwachsinn. Du kannst dir deine Statistik natürlich auch so zusammenbauen, wie du es brauchst.
Also der DLC-Markt verläuft effektiv konträr zum Packet-Markt. Also DLC geht so hoch, wie halt Retail so runtergeht. Okay, das wäre halt noch so eine andere Nebenstatistik.
Ja, wir müssen mal gerade zurückfinden zur Hauptthematik. Und zwar die Frage, wenn ich jetzt heute nicht mehr in den Mediamarkt muss mit meinem Spiel, wie viel bleibt denn jetzt am Ende meinem Team über? Und wird das Spiel vielleicht dadurch günstiger, dass wir hier und da eine Ecke abschneiden?
Also was wir heute im steigenden digitalen Handel natürlich nicht mehr haben, das ist die Distribution. Ja, klar, braucht noch ein bisschen Infrastruktur, aber ist natürlich viel weniger aufwendig. Was wir auch nicht mehr haben, das sind die Rückgänge. Oder zumindest teuer sind die dann auch nicht mehr. Klar, man kann beim Steam irgendwie was wieder ein bisschen zurückgeben und so, aber das klammern wir jetzt mal aus. Was wir aber heute haben, wir haben nicht mehr den Spiele-Shop, wir haben heute den Apple Store, den Google Store, den Epic Store, Steam, Origin, bla bla bla. Und die nehmen natürlich alle auch Geld. Und ich habe mir jetzt mal die Mühe gemacht, rauszusuchen, welcher dieser Stores nimmt denn wie viel.
Also Apple kommuniziert das ja immer extrem offen und da sind es diese 30%.
Richtig. Und das ist so auch ungefähr der Industriestandard oder war es zumindest. Dazu kommen wir gleich noch. Wir machen mit Google weiter. Da haben wir auch noch die 30%. Und jetzt gehen wir ein bisschen klarer, sage ich jetzt mal, in die Spiele-Stores. Wir beginnen mit dem neuesten und zwar mit dem Epic Store. Der hat ja da ein bisschen für Aufruhr gesorgt. Der nimmt bei Unreal Engine 4 Spielen angeblich 12% und bei anderen 17%. Also doch deutlich weniger als diese üblichen 30%. Dann gucken wir direkt rüber zum angegriffenen Konkurrenten. Wir kennen ihn, Steam. Der hat auch diese 30% gehabt, lange Zeit. Dann kam eben dieser Epic Store und da mussten sie was tun. Sie haben jetzt einen gestaffelten Revenue Cut. Macht es zwischen 0 und 10 Millionen Umsatz, nehmen sie auch immer noch diese 30%. Macht es zwischen 10 und 50 Millionen Umsatz, nehmen sie dann nur noch 25%. Und alles, was mehr als 50 Millionen Umsatz macht, da nehmen sie noch 20%. Also sie nehmen gegen oben weniger, also die ganze Sache läuft degressiv.
Das ist halt typisches CDU-Politiker-Rechentum.
Naja, das ist halt ganz klarer amerikanischer Kapitalismus in Reinform, ne?
Ganz einfach, du willst für die größeren, in Anführungsstrichen, attraktiveren, geileren Spiele halt sehr attraktiv sein, deshalb machst du es für die eher attraktiv als für die Kleinen. Weil für die Kleinen kommt eh niemand in deinen Store, die Leute kommen in deinen Store für die krassen, bombastischen AAA-Titel.
Ja, aber ist das nicht das, was Steam eigentlich so interessant gemacht hat, dass da eben die Entwickler auch ihre Chance hatten?
Klar, haben sie auch immer noch für 30%. Denen muss ja keiner helfen, die kommen ja eh, ist wahrscheinlich die Denke von Steam.
Ja, mal gucken, ob die jetzt nicht halt alle zu Epic abwandern, wir werden sehen.
Ja, sollten sie eh, weil Steam ist eigentlich tot. Also für mich ist das Steam-Geschichte.
Naja, nicht unbedingt.
Diese ganze Rape-Day-Geschichte, das hat's mir jetzt wieder hartmalig gemacht.
Oh Gott, wir versprechen einfach die nächste Folge auch noch, okay?
Aber machen wir hier schnell weiter. Es gibt ja noch andere Stores. Um noch kurz auf dem PC zu bleiben, da gibt es ja noch den Origin Store. Hier sind wir dann wieder bei EA. Da natürlich, ganz klar, wird gar nichts genommen und nicht, weil EA so nett ist, sondern weil da drin nur EA-Spiele angeboten werden. Das macht halt keinen Sinn. Das wäre eigentlich richtig EA, wenn die von sich selber auch noch was abnehmen würden. Das ist dann die direkte Chefgebühr.
Ja, Kostenstelle
der
Origin.
CEO-Cut.
Die Mitarbeiter müssen der Firma Geld bezahlen.
Aber jetzt kann man ja wieder über EA sagen, was man will. Die Idee, Steam nicht 30% des Umsatzes hinzuwerfen, sondern einfach zu sagen, ja, fickt euch Steam, hier ist Origin, können die Leute halt unsere Spiele nur noch da kaufen. Ist uns doch egal, gibt wieder Bad Publicity, ist uns scheißegal, in Origin bauen wir einfach noch Spyware mit rein und los geht's, Freunde.
Ja, ja, aber Origin hat ja nicht, glaube ich, tatsächlich nicht mehr so krasse Spyware und da ist ja auch dieses All Access oder was?
Ja, das ist eine Game-Flatrate, die machen sie auch darüber und Origin-Spiele sind oft auch auf Steam zu kriegen, aber halt auch auf Origin und ja, ist auch nicht mehr Schwarz-Weiß-Denker, aber es war auf jeden Fall eine Idee, die man ihnen nicht vorwerfen kann. Also es ist im Prinzip das, was EA damals schon gemacht hat. Wir erinnern uns an die letzte Folge, wo sie die Deals mit den großen Händlern selber gemacht haben und nicht die Unterhändler noch mitbezahlt haben.
Eigentlich ganz smart. Umso interessanter, um hier ganz kurz abzuschweifen, dass Microsoft trotz ihrem Xbox Store oder neuen Microsoft Store die Halo Master Chief Collection trotzdem noch auf Steam bringen wird. Aber gut, das ist ein anderes Thema.
Na, ist eine Reichweite-Geschichte.
Microsoft soll aber gleich das Stichwort sein. Der Xbox oder eben jetzt Microsoft Store nimmt nämlich auch Geld. Da habe ich nicht eine ganz genaue Zahl gefunden. Bei Spielen soll das aber immer noch um diese üblichen 30% rum sein. Bei Software ist es viel günstiger. Da ist jetzt nur noch etwa 5%, haben sie jüngst noch eine Änderung gemacht.
Ich muss jetzt mal ganz verdutzt nochmal was fragen, weil Steam hat doch seine Anfänge als Kopierschutz für Half-Life 2 gehabt.
Im Prinzip ja.
Hatten die ganz am Anfang nicht nur Valve-Spiele verkauft und dann irgendwann wurde dieser Store immer größer? War das nicht irgendwie so?
Am Anfang haben die ja erstmal gar nichts verkauft. Du hattest deine Retail-Version und hast dann gesagt bekommen, mach dir einen Steam-Account, sonst kannst du es nicht spielen, lol.
Ja, das war Kopierschutz. Und dann noch ein bisschen Community und so weiter.
Ja, und halt der Online-Service, also Half-Life Deathmatch und dann eben auch Counter-Strike konntest du eben über Steam spielen.
Und dann haben sie irgendwann, glaube ich, sogar noch sowas wie Filme oder Videos oder sowas gehabt und Software, aber das haben sie wieder rausgenommen, weil das niemand genutzt hat.
Genau, also die haben dann halt gesehen, dass man das Ding, was sie da gerade geschaffen haben, was ja auch eine bombastische Plattform war, die ihrer Zeit durchaus voraus war, dass man das ziemlich gut benutzen kann, um Geld zu machen mit den Produkten anderer Leute, wo man sich relativ wenig drum kümmern muss und 30% von deren Einnahmen abzwacken kann. Also auch das, richtiger Gedanke in dem Moment. Klar, Zeichen gelesen.
Interessant eigentlich, dass es trotz solchen 30% halt so groß werden konnte. Weil so 30% kannst du doch erst nehmen, wenn die zu dir kommen müssen. Also ich kann mir gut vorstellen, dass das früher viel weniger als 30% waren.
Das kann schon sein. Andererseits hast du halt auch keinen Preiskampf, wenn alle sagen 30%. Wir haben es jetzt gerade gehört. Also auch Xbox und auch PlayStation nehmen ihre 30%. Das heißt, wenn ich jetzt, um wieder bei dem Beispiel zu bleiben, mit meinem blöden Dodo-Game irgendwo hin will, dann kann ich mir halt aussuchen, ob ich auf die PlayStation will und 30% meines Umsatzes bezahle oder ob ich es sein lasse. Da gibt's ja kein Zwischending. Und bei Steam, klar, da kann ich jetzt überlegen, will ich auf die größte, umsatzstärkste Plattform überhaupt, bezahle ich auch 30%. Oder, ja, angenommen, ich habe es jetzt mit Unity gebaut und nicht mit der Unreal Engine, dann zahle ich halt bei Epic immer noch 17%. Also, muss ich mir halt überlegen, ob ich es lieber auf einer Plattform haben will, die x Millionen User mehr hat oder ob ich lieber ein bisschen mehr am Ende raus haben will. Wenn ich Glück habe, kann ich es auf beide stellen, aber meistens haben die dann untereinander ja noch so ein, wenn du bei uns bist, gehst du bitte nicht zu den anderen Vertrag.
Ja, verstehe. Du hast erwähnt, PSN auch nochmal ungefähr 30%. Und damit können wir jetzt noch einen kurzen Link zurückschlagen, beziehungsweise einen Vergleich anstrengen. Zuvor hat man für die Retailer, also die, die das Spiel verkauft haben, 25% abgedrückt. Heute, wenn man sagt, die Stores verkaufen das Spiel auch wieder, ich sage jetzt mal 12, 17 bei Steam variabel bis 30%. Also da sind wir eigentlich noch in einem ähnlichen Bereich. Also wir können ungefähr den Online-Store mit dem Retailer vergleichen.
Genau, dafür fallen halt weg diese Rücknahmedinger, weil online bleibt nichts liegen. Online muss auch nichts in den Lastwagen geladen werden und genau, auf CD gepresst werden. Solche Sachen fallen da halt raus. Also um das Thema jetzt zurückzubringen, das Preisniveau müsste sich prinzipiell nicht unbedingt verändern, vor allem nicht in die Richtung, dass es teurer wird dadurch, sondern es müsste eigentlich eher sogar günstiger werden.
Ein bisschen, ja. Wenn man wieder bei diesen 60€ sein will, wir haben gesagt, Rückgang und Distribution fallen weg, also 14, also 23%. Man könnte sagen, wenn sie die Einsparungen weitergeben würden, dann müsste der Standard-Vollpreistitel im Store nicht 60 sein, sondern 46€.
Jetzt darf man natürlich das Ganze wieder nicht schwarz-weiß sehen, sondern muss auch im Kopf behalten, dass auf der anderen Seite natürlich die Entwicklung eines Videospiels um ein x-faches teurer geworden ist. Und auch wenn wir jetzt hier sagen, es könnte auch für 46€ oder Dollar verkauft werden, wenn man den alten Standard hier als Messlatte nimmt, dann ist es natürlich trotzdem klar, dass es heute eher für 60, eher sogar für 70€ verkauft wird, einfach weil die Produktion wirklich um ein Vielfaches teurer geworden ist. Also wenn ich mich mit meinem Team hinsetze und ein Indie-Spiel mache mit 4 Leuten, schön und gut, aber AAA-Produktionen haben halt heute nicht mehr 20 Leute wie damals bei EA, sondern heute locker mal 100 Leute, was Faktor 5 ist. Da muss man dann halt auch überlegen, dass da irgendwie die Kohle noch bei rumkommen muss.
Mit mehr Verkäufen.
Fragen wir uns also wieder, warum sehen wir diese Preisschwankungen so stark heutzutage? um die Vermutung in den Raum zu stellen, die Leute wollen ja auch immer weniger Geld für Videospiele bezahlen. Und der Preis geht ja auch immer tiefer, was Videospiele angeht. Dafür haben wir gleich noch einige Beispiele. Die erste These zu diesem Thema ist jetzt natürlich, hat der Mobile-Markt vielleicht alles verdorben, um es jetzt besonders schwarz zu malen?
Also ich glaube, was man hier voraus sicher mal anmerken kann, ist, dass auf dem mobilen Spielemarkt nie richtige Preisniveaus sich etablieren konnten. Also Spiele, die mehr kosten als 4,99, die werden nicht angeguckt. Sogar die für 4,99 werden eigentlich gar nicht angeguckt. Da muss ein Spiel 99 Cent sein oder drunter oder wie heute typisch eigentlich kostenlos.
Eigentlich kostenlos. Und da rudern wir halt auch nochmal zurück auf die letzte Folge, wo wir ja das Zitat gebracht haben, das du mitgehört hast, Stefan. 9,99 € für ein Mario-Spiel, ich bin doch nicht blöd. Ja, und dahin hat sich der Mobile-Markt halt einfach entwickelt, klar. Jetzt mal ganz fernab von Videospielen. Wenn du halt einen Markt hast, wo immer alles gratis ist, wo Sachen maximal 99 Cent kosten, und dann geht da einer her und hält sein Produkt hoch und sagt, hier, ich bin genau wie die anderen, aber ich koste 10-mal so viel. Ja, dass da jeder mit dem Finger an den Kopf zeigt und sagt, ich bin noch nicht blöd, darf man den Leuten in dem Moment ja nicht mal vorwerfen.
Punkt ist halt, wo kommt dann das Geld rein? Wie wird das dann halt wieder finanziert? Da werden wir natürlich nachher auch noch drüber reden. Aber Mobile-Markt ist hier das gute Stichwort. Es ist, glaube ich, kein Geheimnis, wenn ich sage, da liegt heute das Geld, da ist Wachstum. Anteilmäßig in den Spielebereichen, also wenn man Konsolengaming, PC-Gaming, Mobile-Gaming etc. alles zusammennimmt und dann daraus 100% macht, wächst da drin anteilmäßig nur Mobile-Gaming, also verdrängt anteilmäßig die anderen Gaming-Bereiche.
Es wächst nicht nur und verdrängt andere Gaming-Bereiche. Selbst wir nennen uns jetzt Core-Gamer und Hardcore-Gamer und was weiß ich, wir spielen auch ab und zu auf dem Handy was.
Gamer sind Trash.
Das sei nur mal dahingestellt. Andere Bereiche werden durch den Smartphone-Markt halt erst als Gamer in Anführungszeichen aufgeschlossen. Also wir denken da nur mal an den gesamten afrikanischen Markt, wo Leute erst seit der Generation Smartphone Videospiele überhaupt für sich entdecken. Und viel größer halt noch der chinesische.
Also eigentlich wird vielleicht gar niemand verdrängt. Es kommen nur mehr andere dazu, dass man selber in der Statistik untergeht.
Ja, und das ist halt ein Angebot, das jeder sofort nutzen kann. Und da liegt eben auch der Reiz der 0-Euro-Spiele. Selbst die Generation unserer Eltern oder vielleicht unserer Großeltern können für 0 € im Falle meiner Mutter Quizduell runterladen und haben da super viel Spaß mit.
Ja.
Ja, und so haben wir halt jetzt nicht nur die ältere Generation auf den Trichter gebracht. Nimm dein Handy, kauf dir für 0 € ein Spiel. Hab damit Spaß, in Anführungszeichen. Wie viel Spaß man mit einem Gratisspiel haben kann, da reden wir in einem anderen Talk drüber, würde ich sagen, um das nicht komplett zu sprengen.
Ja, ja.
Aber es ist halt die Möglichkeit gegeben, dass ich jetzt mein Handy raushole und für die nächsten 500 Stunden am Stück spiele, ohne einen Cent zu bezahlen.
Und die Installment-Base ist halt riesig, weil heute einfach fast jeder ein Smartphone hat.
Dann ist eben wirklich die Frage, wie monetarisierst du es? Und da wird es dann irgendwann fies.
Ja.
Klar gibt es noch die fairste Version der Monetarisierung, dass du dir einfach eine Werbung rauskaufen kannst. Das heißt, der Entwickler gewinnt so oder so. Wenn du sein Spiel für 0 € spielst, dann siehst du ab und zu eine Werbung. Das hilft ihm wiederum, weil er pro eingeblendete Werbung 0,01 Cent kriegt und pro angeklickte Werbung 0,1 Cent oder wie auch immer. Oder du gibst ihm 3,50 €, kaufst die Werbung raus. Das ist so ein Modell, das finde ich zum Beispiel fair.
Aber wie du dahin gezwungen wirst oder wie diese Werbung in manchen Spielen platziert wird, macht es ja schon fast unspielbar, sodass entweder du bezahlst es halt, damit die Werbung weg ist, oder du spielst es halt nicht. Ich habe es halt selber ausprobiert. Ich bin in den App Store gegangen und habe dann mal geguckt, naja, auf Platz 1, meist gekauft ist ja dann nicht richtig, weil ist ja oder halt for free, habe das runtergeladen, habe es probiert. Und nach jedem Level kommt Werbung, während des Spiels kommt Werbung und das wird ja so also ich habe gedacht, ey, okay, das ist ja okay, tschüss, deinstallieren, was soll das denn? Also,
na, das liegt ja dann in der Hand des Entwicklers, also ob du das quasi wie in dieser Black Mirror-Folge machen willst, wo du dir Credits verdienen musst, um die Werbung wegzukaufen und sonst wirst du damit totgeschissen auf gut Deutsch, oder du hast halt ein faires Modell und sagst, ja, wenn du die App aufmachst, kommt einmal eine Werbung. Und sagen wir mal, alle 10 Level, die du gespielt hast, kommt nochmal eine Werbung und die ist auch maximal 15 Sekunden lang. Das ist ja deine Entscheidung als Entwickler. Du kannst natürlich auch sagen, ja, hier ist eine Werbung und da ist eine Werbung und da ist ein Banner, der ist zufälligerweise, wink, wink, nudge, nudge, direkt neben dem Play-Button. Komisch, wenn du da drauf klickst, kriege ich noch einen Cent mehr. Das wollte ich ja gar nicht, das muss ein UI-Fehler sein. Ja, ja, kannst du dich halt so gut oder so böse darstellen, wie du gerne möchtest. Anderes faires Modell, was ich finde, ist, teste es gratis an, spiel das erste Kapitel gratis. Wenn es dir dann gefällt, kannst du immer noch 4,99 bezahlen. Das machen ja, wie du hier aufgeschrieben hast, Final Fantasy Mobile zum Beispiel. Das wusste ich jetzt gar nicht.
Also Final Fantasy 15 Mobile macht das halt so.
Okay.
Also das kostet nichts. Das erste Kapitel ist, das ist vollwertig da. Ist quasi wie eine Demo in Anführungsstrichen.
Hm.
Du kannst jedes Kapitel einzeln für, keine Ahnung, 2 Euro kaufen. Du kaufst die erste Hälfte der Kapitel für, keine Ahnung, 15 Euro oder du kaufst halt alle Kapitel für 21 dann. Sodass halt natürlich, wenn du weißt, du willst sowieso das ganze Spiel spielen, kaufst halt einfach alle Kapitel und dann ist okay. Und da sind dann auch sonst keine Schlumpfbärchis, die du noch irgendwie kaufen kannst, sondern es ist dann wirklich nur die Kapitel.
Ja, sowas finde ich halt ganz fair. Und dann mit den Schlumpfbärchis gehst du jetzt eben natürlich genau auf den zweiten Teil der Monetarisierung ein. Viele Spiele, die 0 Euro kosten, machen halt einfach keinen Spaß und sind genau darauf getrimmt, keinen Spaß zu machen, bis du dann doch echt Geld in die Hand nimmst. Entweder, weil du in eine sogenannte Waiting Wall reinläufst, sprich, das Spiel sagt dir, dein Gebäude baut jetzt ein Level up irgendwie, dann hast du einen Kornspeicher, willst du jetzt hier 90 Minuten auf deinen Bildschirm starren oder willst du uns 99 Cent überweisen?
Also 99 Cent, das ist dann psychologisch natürlich schwer umrechenbar in eine Fantasiewährung umgemünzt. Klar, Schlumpfbärchen, Diamanten, Herzen, irgendwas.
Mhm.
Und die kannst du dann ausgeben, also Microtransactions oder halt eben ja gekaufte Ingame-Währung.
Und da geht dann halt wirklich die Entwicklung in die Richtung, dass du dir Psychologen für sowas holst, die genau diese Endorphin-Ausschüttungsmuster dann da untersuchen und genau mathematisch errechnen an einer anderen Stelle. Wann ist denn die Verwirrung so groß, dass die Leute zwar noch Geld bezahlen, aber eigentlich mit ihren Schlumpfbärchis schon überhaupt nichts mehr anfangen können, weil kein Mensch mehr umrechnen kann. 93 Schlumpfbärchis sind jetzt nochmal wie viel Euro am Ende? Keine Ahnung, scheiß drauf, ich klicke jetzt hier drauf und spiel weiter.
Ja, ja, das haben wir ja im Magic the Gathering Arena Podcast mal durchgerechnet. Da ist ja der wahre Preis eines Boosters auch hinter 3 Rechnungen versteckt, soll nicht heißen, dass er unbedingt unfair ist oder dass das Spiel deswegen schlecht ist. Gar nicht, ich spiele es heute noch gern. Aber auch da sieht man das Muster, man will den Echtpreis nicht unbedingt gleich direkt darstellen.
Ja, und die dritte Säule in diesem Bereich der Monetarisierung im Mobile-Bereich ist dann natürlich das Gambling, also was man auch wirklich nicht mehr anders nennen kann. Und viele Länder feilen da ja schon an Gesetzvorschlägen. Also wenn ich da 100-mal an einem besonderen Bonusrad drehe oder 100-mal die Würfel in so einem Spiel rolle, um eine Chance von 0,00001% auf diesen super seltenen Charakter oder seine super seltene Waffe oder sein super seltenes Schwert zu haben, und dann brauche ich aber noch 3-mal den gleichen, um den dann wieder aufzuleveln. Also das ist halt geistesgestört.
Ja. Das war jetzt mal so ein grober Überblick über einen Teil dieser Geschäftsmodelle gerade im mobilen Markt.
Ja, zusammenfassen müssen wir das einfach dann noch mit dem Satz, natürlich kostet das Spiel augenscheinlich 0 Euro und natürlich erzieht das den Markt in eine gewisse Richtung.
Absolut.
Ja, weil keiner macht sich darüber Gedanken, dass du am Ende wahrscheinlich 500 Euro bezahlen müsstest, um in dem Spiel gut zu sein.
Und wenn das den Markt in eine Richtung zieht, dann zieht das natürlich auch die Entwicklung in eine Richtung. Und da, Stefan, hast du im 91. Game Talk eine These rausgehauen. Ich rezitiere dich mal folgendermaßen. Spiele werden um das Bezahlmodell, also um das Geschäftsmodell herumgebaut und nicht umgekehrt. Und deshalb sind sie scheiße.
Ja, es war wieder etwas provokativ ausgedrückt. Eigentlich wollte ich sagen, sie werden dadurch unkreativ oder halt zu simplen Cash-Grabs.
Ja, so lieblos halt. Das ist halt auch wieder scheiße, ja.
Genau, genau, so habe ich es gesagt. Aber so anders kann ich es mir halt mittlerweile auch einfach nicht mehr erklären. Man setzt sich halt zuerst hin und sagt, wo muss man überhaupt Geld bezahlen? Und es geht ja noch viel weiter. Guck dir das doch mal an, wie diese ganzen Mobile-Games alle aussehen. Das ist alles comichaft, die Figuren grinsen alle, du tötest eigentlich nicht wirklich jemanden. Das ist alles irgendwie so schön gemacht. Und das ist ja Kalkül, es gibt ja Lehren, wie man Dinge designt. Und wenn du weißt, du möchtest, dass das möglichst viele Leute spielen können, designst und entwirfst du ja deine Spielwelt, deine Figuren sodass das eben alle ansprechen kann.
Ja klar, es gibt da ja diese Wege des geringsten Widerstandes und dann...
Deswegen sehen diese ganzen Mobile Games auch so unfassbar ähnlich aus, beziehungsweise es ist ja eigentlich noch viel schlimmer, dass es 50.000 verschiedene Clash of irgendwas Spiele gibt. Das ist ja alles kein Zufall.
Nee, das ist halt alles darauf schon ausgelegt, aber viel schlimmer finde ich dann das andere Beispiel, was ich jetzt nicht hundertprozentig aus Fakten belegen kann, aber das ganze Command & Conquer Mobiles Rivals Ding, das sieht halt so aus, als hätte sich da am Anfang ein ambitioniertes Team hingesetzt und wollte ein gutes Spiel machen und dann kommt aber der Publisher und sagt, pfff, so nehmen wir euch das nicht ab. Wie sollen die Leute denn da Geld bezahlen?
Wir wissen halt schlussendlich nicht, bei welchen Spielen potenziell tatsächlich was relativ Gescheites hätte draus werden können.
Was wir wissen ist halt, dass der Bereich im Mobile-Markt, wo du wirklich ein Spiel kaufst für Geld, ein ganz, ganz, ganz kleiner ist und ein ganz, ich würde fast sagen, elitärer. Also das ist quasi der Arthouse-Bereich der Mobile-Games, wenn du so willst. Und da findest du dann eben Spiele für einen Festpreis, die du dann auch einfach spielen kannst, so wie Florence oder Monument Valley, um jetzt nur zwei Azifazi in die Titel in den Ring zu werfen hier. Da merken wir halt, dass die Leute dafür dann aber auch gezielt wieder Geld in die Hand nehmen wollen.
Ja, zum Glück.
Und sowas überträgt sich halt, also diese ganze It's free, try me for free, play it und was auch immer Mentalität, die wir hier aus dem Mobile-Markt haben, die überträgt sich halt auch auf den in Anführungszeichen normalen Games-Markt ganz stark seit mehreren Jahren.
Dieser Preisverfall und dadurch auch, ich nenne es jetzt mal den Zwang der alternativen Finanzierungsmethoden oder die Attraktivität anderer Finanzierungsmethoden, vielleicht kann man es auch so sehen, ja, der schwappt natürlich auch rüber. Ja, Thema Preisverfall, auch im, ich nenne es jetzt mal Nicht-Mobile-Spielermarkt, also da nehme ich jetzt auch eine Switch mit rein, obwohl man die halt ja mobil spielen kann, aber ich nehme die jetzt zu den klassischen Konsolen. Was man da ja heute beobachtet, sind so ein paar mehr oder weniger schöne Phänomene. Eines, das man immer wieder hört, das sind die ständigen Sales. Es gibt ja mittlerweile gefühlt jede Woche irgendeinen Sale, bei Steam ist ja wirklich jede Woche irgendwas im Sale. Ein Spiel kommt heute gefühlt nach 3 Wochen schon zum ersten Mal in den Sale rein, etc. Also es kauft niemand mehr zum Vollpreis, außer man muss vielleicht einen Game Talk zeitig dazu machen oder will einen Game Talk zeitig dazu machen. Dann muss man halt in sauren Apfel beißen. Ja, okay, das war jetzt halt mein Los. Aber sonst kann man sich ein Spiel ja heute locker mal vergünstigt kaufen. Man hat vom letzten Sale ja noch so viele Spiele auf dem Haufen. Dann kann man die spielen, bis das neue dann wieder im Sale sein wird, etc. Und das merken halt auch die Vertreiber.
Ja, nicht nur die Vertreiber, sondern in erster Linie halt auch wirklich die Käufer. Also wir haben, glaube ich, letztes Mal schon auf dem Beispiel Fallout rumgeritten, das ja wirklich nach wie vielen Wochen, nach 2 Wochen um 30% oder 40% reduziert war.
Das war ja, weil irgendwie die vermeintliche Fachpresse das so krass niedergemacht hat. Und das wurde ja dann mit Controllern dazu geschenkt eigentlich.
Von dem Grund abgesehen bin ich halt als Fallout-Käufer, der es Day One gekauft hat, hier richtig schön mit Schmackes in den Hintern getreten worden, weil ich fast doppelt so viel bezahlt habe wie alle anderen, die es eine Woche später spielen.
Das ist ja bei EA noch viel krasser. Ich meine, überleg mal, der Battlefront, also ich weiß noch, das erste Battlefront Star Wars von also 2015er, da hast du 60 Euro fürs Spiel bezahlt oder du hast, keine Ahnung, 70 Euro für die Deluxe Edition bezahlt, dann hast du noch 25 Euro für den Season Pass bezahlt und dann bist du bei fast 100 Euro. Und ich habe mir das 2 Jahre später einfach for the lulz nochmal für 5 Euro im PSN-Sale gekauft. Das ist doch total bescheuert, wo genau das Gleiche dann dabei ist.
Das 2 Jahre später ist ja nochmal ein anderes Thema als hier wirklich bei Fallout 2 Wochen später. Oder der 3DS, als der gelauncht ist, weiß ich zum Beispiel noch, der wurde auch fast 100 Euro runtergesetzt. Und da hat Nintendo dann auch so gesagt, ja, wir starten hier das sogenannte Ambassador-Programm. Die, die es an Day One gekauft haben, kriegen wenigstens noch irgendwie ein paar Games dazu.
Ja,
Fallout
stimmt.
Hat das ja versucht zu retten und gesagt, hier sind übrigens 500 Kronkorken in-game, lol. Fakt ist hier halt einfach, wenn ich als Spieler an Tag 1 was kaufe, wo ich mich drauf gefreut habe, den 3DS, da wird es Leute gegeben haben, die haben da ein Jahr drauf hingefiebert, dass diese Konsole kommt, kaufen das und 2 Wochen später liest er halt, ach so, übrigens, Preis gesenkt, kostet jetzt keine 300 Euro mehr, kostet jetzt 200 Euro.
Ja gut, das ist jetzt die Konsole, das ist schon eher noch eine Seltenheit. Ja, die wird auch günstiger, aber nicht so krass so schnell, bei den Spielen ist das ja viel übler.
Ja, aber das ist ja sowieso irgendwas, was ich in letzter Zeit immer mehr irgendwie das Gefühl habe, dass sich das daraus ableitet, wie sehr wird ein Spiel von den Kritikern aufgenommen. Weil, überleg mal, wie lange GTA 5 preisstabil geblieben ist. Ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich ein Zusammenhang ist, aber ja, zum Zeitpunkt dieser Aufnahme stellen wir halt fest, dass so ziemlich alles, was irgendwie rauskommt, 2 Wochen später viel günstiger ist.
Ja.
Also, dass das nicht unbedingt direkt in einem Sale ist oder so, sondern dass da halt die Retail-Versionen so unfassbar absurd teilweise eben, wie jetzt bei Fallout zum Beispiel, dass das da so krass im Preis fällt.
Ja, und das halt teilweise wirklich schon wenige Wochen danach. Und wenn wir dann jetzt hier mal eine weitere Statistik in den Shownotes zu finden, zur Hand nehmen, dann haben wir hier halt auch aufgelistet, dass nach einem Jahr, also du hast eben von 2 Jahren gesprochen, wo du Battlefront dann schon für
vielleicht war es auch ein Jahr, ich weiß es gerade nicht mehr.
Aber bereits nach einem Jahr kostet eigentlich kaum ein Spiel mehr als 30 Euro noch. Das ist schon mal ein Statement, das man hier entnehmen kann.
Naja, aber was ich auch noch sagen wollte, es ist zum Beispiel total schräg, weil die Spiele, die regulär in einem Online-Store sind, sind ja auch nur, also ich nehme jetzt mal, weil das mir gerade am aktuellsten im Kopf ist, Tales of Berseria, ja. Mhm. Wenn du das im PSN jetzt nicht im Sale kaufst, kostet das regulär, ich glaube, tatsächlich 70 Euro. Wenn das in einem Sale ist, kostet es 15 Euro. Ja. Jetzt könnte man ja sagen, hey, Moment mal, das Spiel ist doch schon seit 3 Jahren draußen, könnte das nicht sowieso ein bisschen günstiger sein? Könnte das nicht einfach generell schon auf 40 oder so runtergehen? Aber nein, das ist nicht so. Wenn du das nicht in einem Sale kaufst, bist du auch ein ganz schöner Depp, weil das ja, keine Ahnung, 78 oder fast 80% günstiger ist.
Ja, ja, aber meistens passiert ja eben das, dass sie dann halt wirklich günstiger werden mit der Zeit und dann ist dann Standardpreis 29 Euro oder 39 Euro.
Das ist ja aber nicht bei allen so. Das ist ja keine Regel.
Nee, es ist nie bei allen so. Vor allen Dingen auch nie bei Nintendo. Klar, ganz generell kann man es nicht sagen, aber es ist halt wieder so ein Schnitt.
Ich finde, du hast gerade ein gutes Thema angesprochen, und zwar diese bestialischen Sales. Dadurch kriegen wir halt einfach günstige Alternativen. Klar, wir können jetzt einfach uns ein Spiel auf die Wunschliste setzen und dann haben wir halt die Möglichkeit, dass die Steam-App oder der GOG-E-Mail-Verteiler uns sagt, hey, guck mal hier, was du dir gewünscht hast, übrigens auf der nächsten Sales-Seite dabei. Gibt's jetzt für 5 Euro statt für 35.
Mega praktisch.
Und dann kaufst du es in dem Moment, weil vorher hat sich vielleicht gar nicht genug interessiert, dass du überhaupt denkst, dafür gebe ich doch keine 40 Euro aus. Und, ja, klar.
Dodo, wie viele Assassin's Creed hast du in deiner Steam-Library?
Keins, die habe ich alle auf der PS3.
Joey, wie viele Assassin's Creed hast du in deiner Steam-Library?
Steam auch keins, ich habe die auf der Konsole gespielt.
Aha, interessant.
Warum?
Weil das so das Paradebeispiel eine Zeit lang gewesen ist. Ich weiß nicht, irgendein Assassin's Creed war, glaube ich, tatsächlich ein halbes Jahr nach Launch wirklich für 8 Euro oder so in einem Sale.
Krass.
Irgend sowas klingelt da bei mir. Deswegen, das war dann immer so dieses typische, okay, wenn das jetzt so günstig ist, selbst wenn ich nur das eine Stunde spiele, tun mir diese 8 Euro nicht so weh. Was ja generell so diese Sale-Mentalität ist. Alleine dieses, da habe ich vorhin noch drüber nachgedacht. Also das hat doch jeder gemacht, dass man, oh, das ist gerade im Sale. Das kann ich mir jetzt mal mitnehmen.
Ja.
3 Monate später, oh, es ist schon wieder im Sale. Ich habe es noch nicht mal installiert. Und dann wieder ein Jahr später, jetzt ist es sogar innerhalb des Sales noch mal günstiger geworden. Ich habe es immer noch nicht gespielt. Deswegen müllt man sich ja damit seine Bibliotheken voll. Ob das jetzt auf Konsolen oder bei GOG oder bei Steam oder sonst was so ist. Diese Sale-Mentalität war zuerst bei Steam so absurd. Und jetzt ist es auch bei den Konsolen so. Es ist ja wirklich andauernd ein Sale auf PSN zum Beispiel. Ja? Also anders kann es nicht ausdrücken, dass man es sich zumüllt, weil du ja effektiv dann so viel Zeug da drin hast, was du entweder erst wirklich viel später spielst, bei dem ein oder anderen Spiel habe ich es tatsächlich hingekriegt, es nach 3 Jahren dann mal zu spielen, aber andere Sachen werden dafür immer versauern.
Darunter liegt halt auch wieder ein ganz, ganz typischer kapitalistischer Kurzschlussgedanke, der am Ende verbrannte Erde hinterlassen hat. Und zwar, natürlich kriegst du mit so einem Sale die Leute, die sagen, ein Assassin's Creed kaufe ich nicht für 50 Euro, Punkt. Ich kaufe ein Assassin's Creed, wenn es für 8 Euro im Sale ist. Und natürlich, wenn wir jetzt von morgens bis Mittag denken, ist es natürlich 8 Euro, die du sonst nicht hättest, erstmal. Was du aber natürlich damit machst, ist, dass du ein langfristiges Signal an Leute sendest, die bereit sind, 50 Euro für ein Assassin's Creed zu zahlen. Die werden dir nämlich auch einen Vogel zeigen und sagen, ja, das nächste kaufe ich dann auch für 8 Euro, ihr Pfeifen.
Ja.
Ich habe mir halt versucht, mittlerweile anzugewöhnen, wenn da etwas im Sale ist, dann kaufe ich es nur, wenn ich es kaufe und sofort spielen werde. Wenn ich weiß, oh, das ist jetzt gerade mal günstig, dann kauft es einfach nicht. Es wird wiederkommen.
Ja, und dann hast du halt noch, also wenn wir hier von einer verbrannte Erde-Mentalität reden, die halt nur Leute zurücklässt, die dann noch sagen, ich gebe euch keine 50 Euro fürs Spiel mehr, ich gebe euch nur noch die 8, weil ihr macht ja jede Woche einen Sale, wo es für 8 Euro drin ist. Dann hast du halt dann auch noch die Kakerlaken, die daraus hervorgehen und sagen, ja, ich bin ein G2A.com und bei mir kannst du den Key aus dem letzten Sale noch einen Monat später kaufen. Wenn du halt mal gerade in einen Tag im Monat erwischt, wo jetzt kein Sale ist, dann kriegst du es bei mir trotzdem noch für 8 Euro nachträglich.
Weißt du, ich kann mich halt noch dran erinnern, wo so ein Steam-Sale, wo es dann hieß, oh mein Gott, da werden jetzt Spiele 80% günstiger und das war immer im Sommer und sonst nicht. Da war das noch was Besonderes und das ist halt einfach nichts Besonderes mehr. Jetzt hier chinesisches Neujahr-Sale. Was interessiert uns das in Europa? Das ist halt einfach nur, damit es irgendeinen Grund gibt zu saufen, zu verkaufen.
Schön gesagt. Klar, bei WoW muss auch jeden Monat ein Event her, da nimmt man halt das chinesische Neujahr noch dazu und dann nimmt man vielleicht noch irgendwie den Tag der Toten da mit rein und dann brauchst du noch einen St. Patrick's Day und dann brauchst du noch ein Silvesterfest und einen Weihnachten, was sich über einen Monat streckt. Hauptsache immer ist irgendwas. Und genau das gleiche hast du jetzt bei Sales.
Hier ist jetzt mal Zeit für ein kleines Zwischenfazit. Also wir haben Gründe genannt, um den aktuellen Status zu erklären. Der aktuelle Status ist vor allen Dingen auf dem PC, sind die Preisniveaus für Spiele kaputt, da ist alles im Keller, es wird nur noch Sale gekauft und ja, irgendwie nicht mehr Vollpreis. Das heißt, man macht was Komisches aus Sicht des Publishers, was man ja eigentlich nicht so will. Man erzieht den Spieler eigentlich vom Day-One-Kauf weg. Das Problem ist dann halt, ja gut, wenn wir für unser Spiel nicht mehr den Vollpreis bekommen, den wir eigentlich aber haben müssten, dass sich das lohnt, müssen wir das Geld dann irgendwie anders reinholen.
Ja, und hier schießt man sich halt mit diesen ganzen kurzzeitigen Gedanken voll in den Fuß. Auf der anderen Seite, das will ich jetzt echt nur kurz reinwerfen, weil wir schon wieder von A auf B kommen und das Thema reißen. Natürlich erzieht man sich auch auf ganz anderen Wegen die Leute von Day One weg, weil wenn du am ersten Tag ein Spiel kaufst, wir haben in der letzten Folge gerade das Beispiel SimCity gegeben, manchmal kannst du es gar nicht spielen, manchmal ist es komplett verbuggt, manchmal fehlen Patches, damit du es online spielen kannst. Also du kaufst halt einfach oft ein unfertiges Spiel, wenn du es am ersten Tag spielen willst. Wenn du eine Release-Party machst für das neue Battlefield, dann sind die Server überlastet. Wenn du als erster WoW einschmeißt, dann ist das Startgebiet vollgemüllt. Und das sind halt alles Beispiele, die haben die Spieler natürlich zur Kenntnis genommen. Und je mehr Geld du in ein Day-One-Spiel packst, was du kaufst, und immer wieder enttäuscht wirst. Natürlich wirst du es dann immer weniger machen, aber das ist halt nochmal ein Thema für eine eigene Folge wahrscheinlich.
Ja, ich habe jetzt auch festgestellt, hier irgendwelche Spiele, die dann nach 3 Monaten oder so kriegen sie nochmal einen Patch, der dann bestimmte Sachen, die wirklich genervt haben, ausbessert, sodass sie tatsächlich spielbarer werden. Das allerkrasseste Beispiel für mich ist halt nach wie vor Final Fantasy 15, was nach 2 Jahren ein komplett anderes Spiel ist und für immer unvollendet sein wird, weil diese anderen Story-DLCs nicht mehr rauskommen werden, die mal geplant gewesen sind. Und das ist halt total verrückt. Einmal unter diesem Kostenaspekt, wann die wie viel kosten und dass sie einfach, keine Ahnung, irgendwie für immer unvollendet irgendwie scheinbar sind. Ich weiß halt nicht, weil gerade bei Final Fantasy XV, das ist ja kein Game as a Service. Ja, das ist ja eine Singleplayer-Erfahrung. Selbst die vermeintlichen Singleplayer-Spiele sind ja nicht davor gefeit. Das ist halt irgendwie total schräg, aber das ist jetzt einer der extremsten Beispiele. Meistens ist es ja tatsächlich nur so, ja, irgendwelche Bugfixes sind gemacht worden, aber ha, da fällt mir noch was ganz anderes ein. Ja, pass auf, es passt aber zum Thema. Nein, ich sag das jetzt, lass mich in Ruhe. Ich habe nämlich festgestellt, dass, ja, pass auf, bei fucking Xenoblade Chronicles 2, ne, da ist ja diese Story-Erweiterung rausgekommen, dieses Torna Golden Country, was du separat physisch kaufen kannst für 35€. Schön und gut. Der Möpor, der hat gesagt, ey, guck mal, in Torna, das ist ja voll cool, da kann man die Aggro von dem Gegner ausstellen, dann greifen die dich nicht mehr einfach an und es gibt Auto-Battle. Das wurde jetzt in das Hauptspiel gepatcht. Ja, jetzt habe ich Bock drauf. Ich renn los, kauf mir das Ding, patch das auf den neuesten Stand und was ist? Pustekuchen. Von wegen, das ist da drin. Na, das kann doch nicht sein. Das gibt doch nicht. Wo ist es denn? Hä, was? Hä, was? Die Funktion ist im Season Pass? Ich müsste mir den ganzen Season Pass kaufen, damit ich diese Funktion kriege. Es gibt, vor allen Dingen, es wird in Portionen angezeigt, ja? Du hast hier irgendwie Zusatzmissionen und neue Waffensets. Das wird als einzelne Pakete angezeigt, aber du kannst es nicht einzeln kaufen. Du musst den gesamten Season Pass kaufen und dann kriegst du halt automatisch alles.
Oh, pass auf, ich bringe uns voll wieder aufs Thema, weil das passt auch noch richtig gut dazu. Das ist im Prinzip das Gleiche, wie wenn ich mir ein Spiel kaufe und den Season Pass und noch den DLC, der nach dem Season Pass kommt, weil Season Pass ist ja auch nicht immer all-inclusive. Und dann kaufe ich mir vielleicht noch irgendwie einen Map-Pack dazu. Und einen Monat, nachdem ich über 1 Jahr lang so viel Geld da reingeschmissen habe, kommt Game of the Year Edition für 30€ und da ist das alles mit bei.
Ja, genau. Das ist genau dasselbe Phänomen.
Und da schließt sich der Kreis, man kann eigentlich wieder warten.
Und vielleicht laufen ja gerade deshalb im Moment auch die Nebenangebote so gut, nenne ich sie mal, Alternativen zum Spielekauf. Da haben wir nämlich jetzt auch noch einen ganzen Block zu. Das Richtig. Ist eine weitere These, die wir angesprochen haben. Vielleicht entwickelt sich die Branche ja gar vom Kauf weg.
Wir haben dazu schon einen eigenen Game Talk gemacht, nämlich zu Online Gaming Services. Der wird verlinkt sein. Das war die Nummer 82. Wenn ich mir jetzt überlege, wie mache ich denn noch Geld? Es gibt da Möglichkeiten. Wir haben auch noch nicht alle genannt. Wir haben ja jetzt festgestellt, das Preisniveau ist im Keller. Vollpreis kauft mein Spiel niemand mehr. Also ich bekomme es eigentlich nicht mehr anständig verkauft. Was mache ich also als Publisher? Ich könnte doch eigentlich eine Bibliothek vermieten, so wie es quasi gerade auch bei Netflix läuft.
Netflix für Filme, Amazon macht's ähnlich auch mit Filmen und wir haben natürlich eben schon Spotify für Musik in den Ring geworfen, da kriegst du ja alles. Also du bezahlst deine, weiß ich nicht, ich glaube mit einem Familienpack bezahlst du 4 € im Monat für Spotify und hörst einfach alle Musik legal. Und natürlich ist jetzt der nächste Schritt, wie wäre es denn, wenn wir sowas für Games eigentlich auch machen, Leute?
Ja, aber der Unterschied ist ja, dass die Leitungen sind jetzt gerade mal so schnell geworden, dass wir sowas mit Filmen, die HD sind, gerade so einigermaßen gut funktioniert, das sind 5 Gigabyte. So ein Spiel, da musst du halt mal unter Umständen 60 Gigabyte streamen. Und das wird alles irgendwann funktionieren. Das wird auch alles in den nächsten paar Jahren funktionieren. Es funktioniert auch jetzt schon so einigermaßen gut. Es kommt aufs Spiel drauf an. Aber wir sind noch nicht da. Und ich glaube, ich finde so etwas wie dieses Abo-Modell mit, ja, du kannst jetzt mal für 20 € im Monat auf diesen gesamten Katalog zugreifen. Das wird zwar nur gestreamt, aber dann kannst du das machen.
Es gibt auch mit Download. Es gibt nicht nur Bildübertragung, es gibt auch, du kannst dir das Spiel dann downloaden und solange wie du Abonnent bist, darfst du das spielen.
Ja, aber macht das PSN Now eigentlich auch? Ich kann mich schon gar nicht mehr dran erinnern. Ja, weil die Tücke ist ja, dass dauernd sich was verändert, was du jetzt eigentlich alles damit kannst. Deswegen, ich verliere da immer den Überblick. Mhm.
Macht Netflix halt auch so. Kann sein, dass die Serie, die du unbedingt noch gucken wolltest, übermorgen nicht mehr auf Netflix ist. Aber darauf lässt du dich als Kunde dann halt ein, ob du willst oder nicht.
Ja, ja. Nee, ich meine hier das mit dem Download, dass du die Spiele tatsächlich downloadest. Weil das ist ja, bei Netflix hat sich ja ultra lange dagegen gewehrt, Sachen downzuladen. Warum, weiß ich gar nicht. Aber bei Spielen macht das ja eigentlich mehr Sinn, weil ja diese Datenmenge so riesig ist. Aber das ist ein technologisches Problem, das habt ihr alles in der anderen Folge besprochen. Allerdings finde ich persönlich so ein Abo-Modell ein bisschen interessanter.
Wie schon gesagt, da gibt es diverse Dienste, da gibt es eine eigene ausführliche Episode dazu. Game Pass, PS Now, EA Access, Origin Access, das ist nicht das gleiche und so weiter. Jetzt neu auch Google. Mal gucken, was da draus wird. Diese Abos aber nur am Rande. Ein weiterer, wichtiger, immer prominenter werdender Weg, ein Spiel zu finanzieren, das sind die neuen großen bösen Service Games.
Witziger Fakt. Wisst ihr, warum Sega so heißt? Service Games.
Ohne Service. Cool. Was ist ein Service Game? Es geht da um eine Monetarisierung, aber mit einem Langzeitfokus über einen Service. Ein Service Game ist nicht zwingend Free-to-Play, das wird gerne mal verwechselt. Und es ist auch nicht unbedingt Battle Royale. Also das sind alles ganz unterschiedliche Dinge, die zwar manchmal zusammenkommen, aber nicht zwingend zusammen sein müssen. Es geht einfach um Content, der über Zeit nach dem Release gegen noch mehr Geld nachgeschoben wird. Das Ganze hat angefangen ursprünglich mit den MMOs im 2004. Da konnte ich abonnieren, durfte spielen und da kamen auch ab und zu mal noch irgendwelche größeren Patches.
Genau, ich glaube, damit kann sich auch heute noch jeder was darunter vorstellen. Also das war quasi so die Wiege der Games-as-a-Service-Bewegung, die wir heute halt ganz stark sehen. Dass man eben jeden Monat bezahlt, dafür, ich habe es eben schon ein bisschen sarkastisch angeschnitten, hast du halt auch immer was Neues in Anführungszeichen. Dann ist halt jetzt Fest des Mondes, dann ist halt jetzt der Jahrmarkt in der Stadt, dann ist halt jetzt irgendein neuer Dungeon im Spiel. Also du kannst dir sicher sein, wenn du WoW abonnierst für deine 14 € im Monat, dann wird sich dieses Spiel auch verändern und da wird mehr Content reinkommen und was auch immer. Ob du das jetzt alles bezahlt machst oder ob du vielleicht sogar sagst, auch StarCraft 2 ist für mich ein Game as a Service. Die patchen nämlich irgendwie jeden Monat einen neuen Commander in den Modus für Koop rein. Die patchen vielleicht eine Mission in den Koop-Modus rein. Die rotieren in ihrem PvP-Modus das Map-Set. Ist das auch schon Game as a Service oder hört Game as a Service da auf, wo du nicht mehr dafür bezahlst?
Ja, ist schwierig. Also da zählen ja auch Microtransactions rein, da zählen DLCs rein und damit natürlich Season Passes. Also das ist ein breiter Begriff. Ich glaube, wichtiger ist die Idee dahinter. Da geht es darum, das große Start-Investment, weil man halt fürs Spiel selber nichts mehr bekommt, über eine Zeit reinzuholen. Mhm. Und vielleicht, wenn dein Spiel so stark bindet, noch drüber hinaus Geld reinzuholen. Also mehr im Idealfall, als wenn am Anfang jeder 60 € gezahlt hätte.
Ich finde es halt irgendwie mega interessant, dass so viele Leute für sowas anfällig sind.
Aber da haben wir später noch ein, zwei gute Beispiele für. Also nur um das jetzt hier dem Hörer auch nochmal vor Augen zu führen. Das klingt jetzt vielleicht seltsam und man kann sich vielleicht unter WoW noch was vorstellen. Aber auch einen League of Legends zum Beispiel kannst du jetzt gratis runterladen. Du kannst es gratis spielen mit 5 Helden.
Das war schon immer so.
Genau. Wenn du mehr haben willst, dann kaufst du dir halt Helden entweder für Echtgeld oder erspielst sie dir im Spiel. Und da ist natürlich das Geschäftsmodell klar. Auch die Leute, die das im Spiel freispielen, helfen uns sozusagen, weil unsere Server nicht leer sind, weil die Spielsuche schnell geht, weil die erstmal hier sind und weil sie wahrscheinlich auch ihren 3, 4 besten Kumpels sagen, Leute, League of Legends, das ist der Shit, wir müssen sofort ein Team gründen. Und die laden sich's natürlich auch runter. Und vielleicht hat ja einer von denen reiche Eltern und kauft sich sofort alle Champions auf einmal.
Ja, aber so funktioniert ja sogar Fortnite. Und das Verrückte ist ja, so ungern ich das ja oder was heißt ungern, aber man muss ja zugeben, dass Fortnite eigentlich schon ein relativ faires Modell hat, weil es ist ja tatsächlich umsonst. Du kannst das gesamte Spielerlebnis, so wie du es runterlädst, kannst du ja haben.
Ja, total.
Du kannst halt nur nicht aussuchen, ob du jetzt ein Mann oder eine Frau bist. Die ganzen Gamer rasten aus und müssen natürlich erstmal den männlichen Skin kaufen, damit sie da auch ja ihren Mann spielen können.
Du kannst heute mit einem Spiel, das nicht fair ist, auch keinen Durchbruch mehr schaffen. Die Leute, die wandern sonst weiter. Du musst irgendwie fair sein. Mit Geld kaufst du dir nur Zeitersparnis, aber keinen Sieg. Sonst bist du schnell wieder weg. Pay to win funktioniert heute nicht mehr so gut.
Ja, auch marktübergreifend würde ich sagen. Auf dem Mobile-Markt ist Pay to win noch ein Ding.
Ja, ich finde Pay to win eigentlich schon irgendwie Scamware.
Ja, klar. Aber du hast halt Leute, die das wollen. Du hast halt Leute, die sagen, ja, ich habe übrigens Geld und Geld regiert die Welt und hier sind meine 100 Euro und die nächsten Matches gewinne ich jetzt erstmal.
Ja, da gibt's ganze Whales, die sich zusammenschließen zu Organisationen und dann so quasi als Netzwerk schon fast den Publisher erpressen und so, wenn es um Features geht. Aber das würde jetzt hier wieder zu weit führen.
Wer hat denn jetzt Schuld?
Wer ist der Böse?
Dodo, hast du Schuld? Oder hat der Joey Schuld? Joey ist Schuld, dass wir hier jetzt aufnehmen.
Richtig.
Eigentlich sind wir schuld, weil wir so viele Themen angerissen haben und zumindest zu diesem wollten wir uns unbedingt nochmal zusammensetzen. So ist diese Folge ja entstanden. Aber wer ist schuld am Preiswandel? Ja, waren es Steam oder gar das Humble Bundle? Weil da sind wir eben noch gar nicht drauf eingegangen. Humble Bundle zum Beispiel ist ja eine Plattform, die Indie-Games in einem Bundle verkauft, wie es der Name schon sagt. Und das hat das Pay-What-You-Want-Modell. Und natürlich hast du da super viele Leute, die fair spielen. Aber auf der anderen Seite kannst du natürlich auch für 1 Cent 8 Spiele mitnehmen. Auch das führt halt dahin, dass du in den Kopf eines 14-Jährigen, sag ich mal, einen Gedanken einpflanzt. Bezahl doch einfach nur 1 Euro. Mehr hast du ja im Moment nicht. Hier sind deine 8 Spiele. Und ob der dann irgendwann, wenn er erwachsen ist, mal, weiß ich nicht, die Weitsicht hat, zu sagen, okay, die Spiele sind mir aber 20 Euro wert, weiß ich halt nicht, wenn das so früh so verfügbar ist. Da bin ich kein Pädagoge.
Also aus meiner Sicht ist es ein Mix, der verantwortlich ist. Ein Mix aus allem, was wir zuvor jetzt besprochen haben.
Genau, das Bundle hatten wir nur eben, glaube ich, vergessen, aber da spielen natürlich auch all die anderen Methoden noch rein.
Ich meine, das Gemeine ist ja, dass ja angeblich wird ja, kannst du ja sogar einstellen, so viel soll an eine gemeinnützige Organisation gegeben werden. Man tut ja eigentlich was Gutes. Es geht ja gar nicht darum, Spiele zu kaufen für wenig Geld, sondern du willst ja, das ist ja eine verpackte Spende quasi. So wurde es ja früher mal so ein bisschen beworben, ich kann mich schon gar nicht mehr dran erinnern, aber das war ja mal einer der Haupthintergründe. Und mittlerweile ist es ja wirklich nur, ja, brauchst was zum Zocken, ja, hier ist gerade was im Angebot. Ich habe mir übrigens noch nie Spiele übers Humble Bundle gekauft, sondern nur Kochbücher.
Man könnte jetzt natürlich auch die These in den Raum stellen, dass das Modell, hey, das Spiel ist quasi gratis oder günstig und finanziert sich dann über einen Service, über irgendwelche Transaction-Skin und so weiter, halt einfach bei der Spielerschaft beliebter ist, die Einstiegshürde ist viel tiefer, die Zielgruppe wird größer und man hat das wahrscheinlich vorhin einfach nie gemerkt, weil man noch so im klassischen Modell festgesessen hat und jetzt merkt man, hey, nee, die Masse der Spieler, die will das halt einfach so. Vielleicht war das also schon lange in uns drin, man hat es einfach erst jetzt entdeckt und damit ist eigentlich noch niemand so wirklich am Wandel schuld.
Naja, die Schuld in dem Moment kommt halt schon irgendwie aus diesem, wie wir es anfangs ja schon skizziert haben, aus diesem Mobile-Bereich, wo alles gratis war. Und wenn du dann aber heute siehst, dass sich dieses ganze System wieder auf normale Games, in Anführungszeichen, um es jetzt wieder so zu nennen, übertragen hat, dann hast du halt mit Fortnite den besten Grund dafür, dass es auch funktionieren kann. Weil wir haben schon gesagt, das Spiel ist fair. Du kannst Fortnite Pro werden, um ohne einen eigenen Euro auszugeben. Und was für mich noch wichtiger daran ist, ist einfach das Beispiel, wenn ich jetzt heute in Discord schreibe, lasst uns heute Abend Fortnite zocken, dann schreiben 5 Leute okay. schreibe ich in den Discord rein, lasst uns heute Abend Overwatch zocken, schreibt einer zurück, ich habe kein PS Plus, der nächste schreibt, ich habe es aber auf dem PC, der nächste schreibt, ich will nicht extra für 40 Euro kaufen. Also Fortnite kostet halt 0 Euro und funktioniert. Und Overwatch zum Beispiel, was auch ein rentables Spiel ist, gibt's auf mehreren Plattformen, die können wieder nicht untereinander agieren, dann musst du das Spiel vorher noch kaufen, dann brauchst du noch einen Online-Service. Weiß ich nicht, also wir entwickeln uns halt in die Richtung, dass du sagst, lass uns heute Abend Dota spielen und einer sagt, Dota habe ich noch nie gehört, dann sagt der nächste, ja, dann lad dir das Team runter, ist gratis, lad dir Dota runter, ist gratis, ab geht's, ballern.
Ja.
Die Einstiegshürde ist da halt wichtig und das ist wiederum was, wo sich der Mobile-Markt zwar am Anfang bemerkbar gemacht hat für diese 0-Euro-Politik, aber heute haben wir halt auch einen Komfort darin, den wir als Spieler sehen. Das heißt, wir werden halt auf allen Ebenen irgendwie dazu hin erzogen, kein Geld mehr für Spiele ausgeben zu wollen.
Vielleicht kommt das auch dem Publisher gelegen, denn die Entwicklung eines AAA-Spiels ist heute teuer wie nie. Entsprechend muss der Entwickler und damit dann auch der Publisher auf ein Service-Game zielen, um überhaupt die Kosten je wieder reinzubekommen. Also das könnte auch ein Motivator sein, weshalb wir heute da sind, wo wir jetzt sind.
Was mir da immer so präsent ist, wenn du sagst, die Spieleentwicklung wird immer aufwendiger. Das hat zum einen ja schon irgendwie was damit zu tun, was wir mittlerweile für grafische Möglichkeiten haben, die ja auch viele wollen, die dann ohne Raytracing keinen Sinn mehr in ihrem Leben haben. Und das muss natürlich sein. Selbst in den 90ern kam ein Jahr später schon der nächste Nachfolger zu einem Final Fantasy oder einem Dragon Quest raus, die ja jetzt auch nicht die unaufwendigsten Spiele gewesen sind. Heute dauert es halt 10 Jahre, bis der nächste Final Fantasy Teil draußen ist und du musst ganz viel zum Final Fantasy Gott beten, damit das hoffentlich auch Spaß macht.
Ja, und dann ein Jahr später auch mal spielbar ist, wie wir eben schon gesagt haben.
Eben, genau. Manchmal denke ich mir auch so ein bisschen, oh, es ist ja irgendwie schon schön, dass diese Indie-Entwickler, die benutzen, was ist das, diese Super Nintendo-Grafik? Ich weiß nicht, ob das daran geschuldet ist, dass es günstiger ist, aber manchmal muss ich sagen, ey, dann nehmt halt einfach nicht die Hardcore-krasse Grafik, sondern ich kann da halt nur Neon Falcon als Positivbeispiel nehmen. Die hauen jedes Jahr ein Spiel raus. Die Grafik ist eher so, du kannst es spielen, es ist jetzt aber nicht echt hässlich, aber die haben halt einfach perfektes Gameplay. Ey, Leute, spielt Is Lacrimosa auf Dana, das ist so gut. Und die machen es auch so. Die haben halt auch hier, möchtest du deinen Figuren andere Kostüme anziehen? Ja, dann könnt ihr hier irgendein Set für 3 Euro kaufen. Aber da ist es halt auch wieder komplett entkoppelt vom Gameplay.
Ja, das ist ja die ganze Gegenentwicklung, die wir zu den AAA-Spielen halt noch haben. Wir haben ja gerade gesagt, es lohnt sich für den Hersteller eines AAA-Spiels heute eigentlich eher einen Service-Game zu machen. Weil wir sehen es jetzt zum Beispiel bei Beispielen wie hier Murder Soul Suspect. Das Spiel wurde zwar fertig, aber danach, wie viel hätten die verkaufen müssen, um eine wirtschaftliche Insolvenz zu verhindern? Das war halt einfach nicht mehr möglich auf einem heutigen Finanzmarkt. Das heißt, natürlich möchte ich eher erstmal so ein Service-Game, irgendwas, was sich lange amortisiert haben, damit mein Studio nicht gleich irgendwie hochgeht. Und im Indie-Markt ist das ganz anders möglich. Da hast du halt, wie anfangs schon gesagt, nicht diese 100 Leute, die an einem Projekt arbeiten. Entsprechend kannst du da auch einfach, wie du es jetzt gerade in dem Beispiel genannt hast, ein Spiel mit einem super geilen Gameplay machen, was davon lebt und was Leute dafür haben wollen. Und dann kannst du es halt auch immer noch für einen Preistag von 20, 30 Euro rausgeben. Weil im Indie-Bereich ist das noch möglich. Und da bleibt halt dann für, weiß ich nicht, 10, 16 Leute was über und nicht für 100 am Ende.
Jetzt, Stefan,
ja.
Du hast ja mit Is eigentlich schon angesprochen, es gibt noch so ein, zwei Spiele, die das noch so schön machen, wie wir das gerne haben, wie in der guten alten Zeit. Und damit kommen wir zum zweitletzten Kapitel dieses Game Talks. Ist diese gute alte Zeit denn jetzt vorbei?
Nein.
Nein. Es gibt noch so 2, 3 Spiele, die wir hier kurz, ganz kurz rausheben möchten, die so noch funktionieren und uns ein bisschen Hoffnung machen, dass es noch eine Weile so weitergeht.
Na, vor allem reden wir halt vom AAA-Bereich jetzt wieder, weil wir haben gerade die Indies noch mit in den Ring geworfen, die halt heute noch so funktionieren, wie wir es von früher kennen, in Anführungszeichen. Also wo wir noch einfach ein Spiel kaufen, was eine geile Story erzählt oder ein fettes Gameplay hat für einen gewissen Preis und fertig. Und wir brauchen keine komischen DLCs dazu und das Spiel ist auch fertig, wenn es kommt und ich muss nicht noch das letzte Kapitel kaufen und was auch immer.
Ja.
Aber AAA haben wir jetzt schon ein bisschen schwarz gemalt. Wird es in Zukunft nur noch Dota und Fortnite geben oder wird es vielleicht auch weiter Singleplayer-AAA-Produktionen geben? Und da sprechen die Zahlen halt schon dafür, dass wir uns ein bisschen die Angst nehmen können, in die wir uns hier gerade reinsteigern mit diesem Podcast.
Ja, wir werden hier gleich Spiele nennen mit guten Zahlen, aber ich glaube, wir wollen halt einfach nicht die Fortnite-Mobile-Zahlen daneben sehen, weil dann wäre das hier dann halt einfach auch wieder gar nichts im Vergleich.
Wahr.
Aber wir haben zum Beispiel ein Dragon Quest 11, das ich auch gerade spiele. Hätte mir mal jemand gesagt, dass das super geil ist, dann hätte ich schon viel früher angefangen. Das soll sich ja 4 Millionen Mal verkauft haben weltweit, Stand November 2018, wobei davon alleine 3 Millionen Mal in Japan. Da ist das ja eine Riesennummer, muss man nicht viel dazu erklären. Gibt beim Echokraut eine eigene Episode dazu.
Ja, genau, kann man reinhören. Es ist super geil.
Ja, jetzt, wo ich das sage, kannst du das ja nachsagen. Dann an das Spiel haben wir auch hier behandelt im Game Talk Detroit Become Human. Das war die Nummer 75. Da gibt es, meine ich, noch eine Durchgespielt-Episode dazu. Hat sich Mitte Dezember 2018 auch schon über 2 Millionen Mal verkauft. Gar nicht so schlecht, aber auch hier natürlich wieder kein Vergleich zu diesen großen Battle-Royale-Shootern.
Ja, aber auch im Shooter-Bereich sehen wir dann halt hier sowas wie Metro Exodus, was sich jetzt hier in der ersten Woche bereits 50% besser verkauft hat als sein Vorgänger schon. In allen Genres, deswegen haben wir ja hier jetzt zum Beispiel ein JRPG und einen Cinematic Games, um mal so zu nennen, und eben auch einen Shooter reingeworfen. Also irgendwie gibt's in jedem Genre auch noch die Sachen, die sich jetzt halt nicht wie einen Black Ops, was gar keinen Story Mode mehr drin hat, nur an Multiplayer richten und nicht nur als Service Game funktionieren, sondern einen Metro Exodus kaufst du dir und genießt die Story,
ja,
obwohl es ein Shooter ist, in Anführungszeichen.
Die PlayStation lebt ja gerade auch von sehr guten Verkäufen von Only-Titeln sogar. Und da haben wir Spider-Man, was sich 9 Millionen Mal verkauft hat. Das ist richtig krass für einen Only-Titel. God of War hat, glaube ich, auch ungefähr so viele. Und das sind reine Singleplayer-Erfahrungen, beziehungsweise auch Story-Driven.
Ja.
Und das sind richtig gute Zahlen.
Ja, sind auch richtig gute Spiele. Ich habe beide durch, sind beide gut. Zu Marvel Spider-Man gibt es einen eigenen Game Talk, das ist die Nummer 81. Mich freut's, dass das so erfolgreich ist.
Was wir natürlich auch nicht vergessen dürfen, wenn wir hier von, oh mein Gott, Singleplayer-Spiele könnten der Vergangenheit angehören, dann dürfen wir halt nicht vergessen, dass Zelda einfach mal letztes Jahr rauskam und 12 Millionen verkauft hat, grob. Also das ist einfach, das ist halt ein Grund, noch ein Zelda zu machen. Ja.
Also, ja.
Nintendo sind ja die Letzten, bei denen dieses alte Modell, so nenne ich es jetzt mal, irgendwie noch hält. Wobei auch da merkt man, beginnt es ein bisschen zu bröckeln. Es gibt jetzt den Abo-Online-Service, sie machen jetzt DLCs, es gibt mobile Spiele. Mal gucken, wie es da weitergeht. Aber am ehesten läuft's bei denen noch wie früher. Typisch Nintendo halt.
Ja, und auch das nächste Pokémon wird wieder ein Beispiel dafür.
Ich kritisiere Nintendo ja schon sehr gerne. Ich finde auch nach wie vor, dass da vieles kritisierungswürdig ist. Allerdings, sie sind ja noch nicht in diesen unfairen Teil abgedriftet. Sie haben ja auch dieses Super Mario Run, ist ja der erste Welt oder erste Level oder was auch immer, ist ja kostenlos und dann bezahlst du halt diese 10 Euro. Aber wir haben ja jetzt ganz viel darüber geredet, warum Leute sich darüber aufregen, dass das halt so viel kostet. Aber schauen wir einfach mal, aber man liest ja immer wieder, Leute wollen keine Singleplayer-Spiele mehr haben. Aber in den Chefetagen der großen Firmen sitzen halt schlussendlich Geschäftsleute, die dann irgendwann doch mal auf Verkaufszahlen gucken. Und diese Verkaufszahlen sagen einfach, Leute wollen das und Leute mögen das. Und es verkauft sich ja auch.
Ja.
Und das siehst du halt in AAA-Spielen, die wir jetzt hier genannt haben, eben genauso wie in einem Indie-Bereich, wo man eben einen, weiß ich nicht, Edith Finch hat, was alle Preise abräumt und dann natürlich auch gekauft wird wie irre.
Und damit sind wir jetzt eigentlich in den abschließenden Gedanken. Und auch wenn ihr sagt, ja, es gibt offenbar noch so schöne lange Singleplayer-Erfahrungen zum Vollpreis, die gut sind, muss man einfach ehrlich sein, und sagen, im Vergleich zum Free-to-Play-Mobile-Spiel in China ist halt auch ein Zelda Breath of the Wild nichts.
Das ist richtig, ja.
Und ja, die können sich entscheiden, ja, wir machen nochmal ein Zelda. Das hat sich ja 12 Millionen Mal verkauft. Das hat Geld gebracht. Ja, könnten sie. Die könnten aber auch sagen, wir wollen nicht Geld. Wir wollen richtig Geld. Deshalb machen wir halt den Free-to-Play-Mobile-Titel für die chinesischen Smartphones.
Diablo Immortal.
Diese Verkaufszahlen, die wir gerade genannt haben, die sind ja wirklich gut. Und dann macht's halt einfach mal so einen völlig fast unglaublichen Sprung, wie viel die anderen Sachen dann haben. Und das ist das, was es so wahnwitzig macht.
Ja.
Ich weiß nicht so genau, wie man da halt eben drauf reagieren soll. Also ich meine, Es ist wie überall. Wenn du kreative Sachen machst, ist es ja ganz oft, ja, machst du jetzt ein anspruchsvolles Produkt, sag ich mal, oder willst du halt wirklich einfach nur Kohle machen, Transformers?
Also ich glaube, die Frage ist nicht wirklich, werden diese Publisher noch Geld machen wollen mit den Singleplayer-Erfahrungen? Ja, würden sie. Die Frage ist, können die der Riesenkohle widerstehen, die sie mit Spielen machen könnten, die uns dreien jetzt hier nicht zusagen? Und die Erfahrung zeigt halt eher auf, die gehen lieber dahin, wo es noch mehr Geld zu holen gibt.
Mein Wunschdenken wäre ja, okay, sie können ja, ich nenne es mal diesen Cash Grab machen, aber es wäre halt echt cool, wenn sie es trennen würden. Wenn sie jetzt zum Beispiel Dragon Quest Mobile Game mit Mini-Slimes, was Dragon Quest MOBA oder was auch immer, und auf der anderen Seite aber die Ursprungsserie mit der gleichen Qualität fortsetzen würden.
Das wäre halt schon fast eine Charity-Aktion.
Das passiert im Prinzip aber im Moment bei ganz vielen Serien. Also ich hatte als letztes großes Projekt für den Durchgespielt-Podcast die ganzen Spin-Offs der Pokémon-Reihe gespielt. Und da merkst du halt, dass da ganz viele Cash-Cows dabei sind und dass da kleine Spiele bei sind, die zu Tode monetarisiert sind. Einfach um einen Kostenpunkt reinzuspielen mit wenig Entwicklungskosten und viel Gewinn und die Entwicklung der Hauptserie weiter möglich zu machen überhaupt. Und ich bin jetzt beim nächsten Projekt angekommen und tue mir das gleiche jetzt gerade mit den ganzen Final Fantasy Spin-Offs an. Und da zeichnet sich halt ein ganz, ganz ähnliches Muster ab. Da gibt es auch furchtbar, furchtbar toten monetarisierte Spiele. Genauso kannst du aber auch immer noch einen Final Fantasy Spin-Off für den 3DS kaufen für, weiß ich nicht, 30 Euro und dann hast du ein vollwertiges Spiel. Also wir sind hier gerade an einem Punkt, wo ganz viele Firmen, wie zum Beispiel Nintendo mit Pokémon oder Square Enix mit der Final Fantasy-Reihe, so die Fühler ausstrecken und gucken, wo geht das hier eigentlich gerade hin, Freunde? Und verpassen wir vielleicht irgendwo was? Ich glaube, dass es da sehr schwer ist, jetzt für uns drei wirklich in die Kristallkugel zu gucken, weil genauso gut, wie wir sagen können, ja, das nächste Zelda wird natürlich auf einem Handy rauskommen, könnte sich dieser ganze Mobile-Markt halt jetzt schnell als totgespielt herausstellen und dass dieses ganze Free-to-Play-Modell am Ende vielleicht doch nochmal für eine Erziehung sorgt, wo Leute wie wir drei es ja jetzt zum Beispiel schon machen, sagen, nein, ich kaufe in Anführungszeichen kein Spiel für 0 Euro, weil ich weiß, da ist Werbung drin, weil ich weiß, da ist eine Paywall drin, weil ich weiß, da werde ich geblockt, wenn ich 3 Minuten lang keine Schlumpfbeeren nachkaufe oder was auch immer. Also wir boykottieren das ja schon aktiv oder passiv und so wird es dem einen oder anderen längst gehen, ohne dass es vielleicht selber merkt, wenn er jetzt mal über sein eigenes Kaufverhalten nachdenkt. Wo ich eine Problematik wirklich sehe, ist, dass wir uns nicht zurückerziehen von dieser ganzen Sales-Mentalität. Klar ist auch ein Steam-Sale heute nicht mehr 80% reduziert, sondern 60% reduziert. Und ein Humble-Bundle hat verschiedene Tiers drin. Da kriegst du nicht mehr für den einen Cent 8 Spiele. Da musst du schon mal 5 Euro zahlen, damit du die höheren Tier-Games noch bekommst. Das ist vielleicht alles irgendwie so ein bisschen in die richtige Richtung gedacht, aber am Ende noch ein Tropfen auf den heißen Stein. Und gerade, wenn wir dann am Tag 1 für 60 Euro mal wieder ein Spiel kaufen und dann kommt Fallout daher und sagt, ja, komisch, gestern hat es noch 60 gekostet, heute kostet es 30. Oder dann kommt ein Assassin's Creed und ist an Tag 1 wieder komplett totgebuggt. Sowas müssen wir halt vermeiden, weil sonst geht's weiter die Richtung.
Es ist halt ein Teufelskreis. Aber wir als Spieler müssten und könnten unseren Teil dazu beitragen, indem wir halt einfach wieder bereit sind, für ein Spiel früh 60 Euro auszugeben. Das sind wir halt nicht mehr so wirklich.
Oder halt einfach, um den Mobile-Markt wieder heranzuziehen, für ein gutes Spiel Geld zu bezahlen und nicht zu sagen, das kostet 10 Euro, das kaufe ich mir niemals. Klar ist das wieder das Beispiel, wenn ich hier eine Banane verkaufen will und links und rechts neben mir werden Bananen verkauft und ich sage, das kostet 10 Euro und die anderen sagen, bei mir 1 Cent. Es ist halt eine Entscheidung, auf die man die Leute hinweisen muss. Dass man mit deiner Banane, die du für 1 Cent kaufst, wahrscheinlich maximal noch einen Smoothie machen kann und meine vielleicht bio gehandelt ist, das sieht ja der Konsument in dem Moment nicht.
Also, ich glaube, mit diesem halb traurigen, aber auch leicht hoffnungsvollen Appell an die Spielerschaft da draußen, und das wird ja auch die Zuhörerschaft des Game Talks sein, könnten wir hier langsam den Deckel drauf machen auf den Game Talk. Auch wenn es mir ein bisschen wehtut, ich will ja niemandem anraten, ein Spiel irgendwie vorzubestellen oder so. Aber sagen wir es mal so, überlegt euch nach guten Reviews, nach Release für ein gutes, bugfreies Spiel mal wieder einen anständigen Preis zu bezahlen.
Ja, Lernspiele in dem Sinne einfach wieder wertschätzen. Und was auf der anderen Seite passiert, da muss halt jetzt nochmal der große Knack kommen, dass Steam wieder sagt, okay, ein Spiel darf nicht für 2 Euro verkauft werden. Aber ich glaube, da gehen wir hin. Ich glaube, die Sales werden immer mehr, aber dafür immer weniger reduziert.
Deswegen viel Spaß beim Spielen, vielleicht sogar mit Dragon Quest 11.
Oder mit Schlümpfe Mobile.
Oh nee. Gut. Tschüss.
Tschüss.
Ciao.
Thank you for listening to Game Talk. For further information, please visit Game Talk FM. Till next time.
Ein Service Game ist nie.
Okay, jetzt fand ich es auch witzig.
Das wäre das für ein Outtake.